ARD.
Ich habe das Fieber, dass die Kinder, wenn sie etwas übernehmen, egal was es ist, ob es der Hof ist oder die Ländereien, nichts verschuldet übernehmen. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Und das ist so das, was ich den Kindern geben kann. Ob die den Hof dann weitermachen, vielleicht ist es ja auch später was anderes. Ne? Die haben noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, die haben noch ein paar Jährchen. Und irgendwann dieser Walnussbaum, den ich gepflanzt habe, mir hat keiner gesagt, dass er ewig braucht, bis er Walnüsse trägt und bis er groß ist. Also die werden noch was von meinem Walnussbaum haben.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Maja, warst du schon mal auf St. Pauli in Hamburg?
Ehrlicherweise ja. Bin ich mal direkt nach dem Abi in einer wilden Nacht hierher gefahren, habe hier mal wild gefeiert.
Wirklich?
Du?
Ich auch. Ich habe da sogar mal Straßenmusik gemacht. Für 5 Minuten ungefähr.
Und wie viel hast du eingenommen?
Gar nichts. Ich habe Geld gegeben. Eine Enttäuschung, ja. Wir gehen heute nochmal auf den Kiez, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal in die neue Folge.
Hi und moin, weil wir sind das allererste Mal auch in Hamburg, Kuhlage. Das können wir mal verraten.
Ja, wir sind quasi unterwegs mit diesem Podcast, weil unser Gast heute schwer zu kriegen war. Aber sie ist auch wirklich eine spannende Persönlichkeit. Also willkommen hier bei eurem Landwirtschaftspodcast der Herzen. Liebe Hektis, 63 Hektar, so schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle Neuankömmlinge, willkommen auf der guten Seite des Internets.
Der Audiothek.
Ja, da wo Wissen und Witz Hand in Hand gehen. Ich bin hier für den Witz. Mein Name ist Andreas Kuhlage. Ich mache normalerweise Radio, bin Stadtmensch. Und für Wissen steht Maja Muckwitz hier bei 63 Hektar.
Vielen Dank für die liebe Anmoderation. Genau, mein Name ist Maja Muckwitz. Ich selbst komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Habe auch Landwirtschaft studiert und freue mich, hier mit dir alle 2 Wochen mal über Landwirtschaft zu reden.
Und Brücken zu bauen. Das werden wir nicht müde zu erwähnen, weil wir irgendwann festgestellt haben, Landwirte und Landwirtinnen und VerbraucherInnen haben irgendwie den Kontakt zueinander verloren. Und dann haben wir uns überlegt, das Einzige, was hilft, ist, wenn wir miteinander reden.
Wenn wir uns beide mal in ein Studio setzen.
Ja.
Wir machen mal den Anfang.
Und nicht alleine, sondern wir holen uns immer wieder Gäste. Und unser heutiger Gast könnte für diese Mission nicht besser geeignet sein.
Denn sie ist in Hamburg aufgewachsen, Jenny, quasi auf dem Kiez und ist jetzt auf einem Bauernhof.
Ja, wie sie diesen Transfer hingekriegt hat, darüber reden wir gleich.
Aber vorher, wie immer, meine Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
Ich habe mitgebracht das Landwort, was du mir jetzt gleich erklären musst, und zwar dippen.
Dippen?
Mhm.
Also, ich gehe mal davon aus, dass damit nicht gemeint ist, dass man sich ein herzhaftes, knusprig gebackenes Ciabatta in einen Quark-Knoblauch-Creme-Pöttchen hineindippt, um es dann zu sich zu nehmen.
Nee, du kannst noch ein bisschen landwirtschaftlicher denken.
Also, dippen bedeutet, das ist so eine Art Übersprungshandlung von Tieren, wenn sie überfordert sind mit der Situation. Manchmal ist es ja auch so, wenn Hühner erschreckt werden, dann fangen sie an zu singen oder Stepptanzen oder legen sich flach hin. Und das ist eigentlich nicht die angebrachte Vorgehensweise, sondern man muss weglaufen.
Mhm.
Und bei Kühen und Schweinen ist es ähnlich, auch bei Schafen sieht man das ganz oft, dass sie dann anfangen zu dippen. Und zwar dippen sie in einen Bereich vor sich, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt Nahrung aufnehmen. Und sie dippen dann nur und stellen dann fest, ist nichts zu essen da. Und,
ich schwitze schon.
Das nennt man dippen.
Also wirklich sehr kreativ, Kuhlage.
Dankeschön.
Wir probieren immer, Landwirter zu nutzen, die auch ein bisschen zur Folge passen. Und deswegen habe ich mich mit unserem Gast beschäftigt und geschaut, auf was für einen Betrieb ist sie denn gerade. Und da gibt es Rinder.
Siehste, was für meine Theorie spricht?
Die kam ganz kurz bei dir vor. Und dippen ist, wenn die Zitzen vom Euter in ein Desinfektionsmittel gedippt werden, um sie vor Euterkrankheiten zu schützen.
Ah, wieder mal nur ganz, ganz knapp vorbei mit meiner Theorie.
Ich würde so, als Lehrerin würde ich so, denk nochmal drüber nach, daneben schreiben.
Oder ein grünen Stift, ein Punkt
nicht mit
Fantasie.
Ja, so machen wir das.
So, und jetzt geht's aber ans Eingemachte. Oh, wir haben so einen spannenden Gast heute. Im Prinzip hat sie etwas vollzogen, was ich auch irgendwie gemacht habe, in der Theorie. Weil ich bin aus der Stadt als Verbraucher in die Landwirtschaft eingetaucht, in der Theorie hier mit dir, Maja, in diesem Podcast. Sie hat es aber richtig gemacht.
In unserer kleinen Landwirtschaftsbubble hier, ja.
Ja. Und wie sie das alles erlebt hat, wie sie ihrem Großstadtleben den Rücken gekehrt hat Und was sie dabei gelernt hat, das wird sie uns jetzt verraten. Wir stellen sie euch ganz kurz vor. Sie heißt Jennifer Johansson, aber eigentlich mag sie so nicht genannt werden, sondern lieber Jenny. Sie ist mit Sven Ole verheiratet und die beiden kennt ihr vielleicht. Die sind seit 3,5 Jahren sehr beliebte Protagonisten auf dem YouTube-Kanal des NDR auf dem Land. Herzlich willkommen, Jenny.
Moin.
Moin.
Moin. Ja, in Hamburg sagt man Moin.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Sehr gerne. Haben wir das jetzt erstmal alles so einigermaßen richtig zusammengefasst? Fühlst du dich damit wohl?
Ja, also ich muss erstmal mich umgucken, ob ihr mich meint damit. Aber anscheinend schon nach der Geschichte ja. Aber ich fühle mich tatsächlich als ewige Praktikantin in der Landwirtschaft, muss man dazu sagen. Also ich bin immer noch sehr, sehr erstaunt darüber, wie viel ein Landwirt oder eine Landwirtin wissen muss. Egal, ob studiert oder nicht studiert, einfach gelernt und es ist unfassbar viel.
Du bist jetzt wieder hier in Hamburg. Maja hat es vorhin angedeutet. Wir nehmen heute in einem anderen Studio auf als sonst, nämlich hier in Hamburg, um dir die Anfahrt ein bisschen zu erleichtern. Und weil es einfach irgendwie gerade besser passte.
Dankeschön nochmal.
Und jetzt bist du hier in Hamburg, ja. In deiner alten Heimat. Wie fühlt sich das an?
Ja, war außen, als da bin ich lang gedüst. Das war schon schön. Ich habe überlegt, mal gucken, ob ich es noch schaffe, nachher noch ein Eisi-Beisi zu essen hier. Aber bei so einem super Wetter reicht auch eigentlich die Aussicht im Stau mitten in der Innenstadt.
Ja. Erzähl uns mal, wie hast du denn deinen Landwirt kennengelernt?
Wir haben uns auf dem 40. Geburtstag kennengelernt von jemandem, aber durch einen ganz doofen Zufall, weil ich dachte, der wäre wär in Hamburg und nicht auf dem Land. Und der war eigentlich auf dem Land. Also mein Kumpel wohnt in Hamburg und hat mich gefragt, ob ich dabei sein möchte. Ich so, klar. Pff. Und dann habe ich erfahren, oh, das ist ja gar nicht in Hamburg. Also nee, wir müssen...
Wir fahren aber ganz schön weit.
Ja, wir fahren ganz schön weit. Ich muss also schon im Zug, also mussten schon unseren Zug halt nehmen dorthin. Und dann war es halt so richtig auf dem Dörben halt. Und ja, und da habe ich dann meinen Mann mehr oder weniger kennengelernt.
Okay, also dann habt ihr euch kennengelernt. Irgendwie hat es gefunkt. Und wann kam zum allerersten Mal der Gedanke, wir wollen zusammen auf dem Land wohnen?
Der Gedanke kam erstmal gar nicht. Das kam durch eine Situation und zwar wurde ich schwanger. Und ja, und er hat gesagt, er will gerne nach Hamburg kommen, kann es aber nicht, weil er eigentlich also langfristig schon damals die Hoffnung hatte, den Hof irgendwann mal zu übernehmen. Dass es so schnell ging dann irgendwann, wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht. Aber ich habe auch wirklich hochschwanger erst im Oktober 2017 Hamburg verlassen. Also wirklich mit so einem Bauch. Ich muss natürlich auch nicht schleppen, das war natürlich sehr praktisch.
Ja.
Aber ich wollte vorher eigentlich nicht dahin ziehen tatsächlich. Ich konnte mir das nicht vorstellen.
Und weißt du noch, was du gedacht hast, als du das allererste Mal dann da auf dem Hof standest?
Auf dem Hof, ja. Ich dachte nur, das ist kein Bauernhof. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich kenne diese schönen landwirtschaftlichen Bücher. Ein Bauernhof, da erstmal sind alle Tiere da. Es ist alles schön und voller Tiere, alles grün und auch sehr aufgeräumt.
Ja, der Trecker ist sauber.
Ja, der Trecker ist sauber, alles toll. Und ja, dem ist nicht so. Also da, wo ich zumindest hingekommen bin, das war echt ein Betrieb.
Wenig mit dem romantischen Bild, was man so im Kopf hat, gemeint.
Gar nicht.
Ja. Warst du enttäuscht?
Ja.
Wirklich?
Ja, natürlich. Natürlich.
Du hast dir gackernde Hühner und Sonnenschein vorgestellt.
Dazu muss ich sagen, ich war einmal in meinem Leben auf dem Bauernhof in den Sommerferien in Schleswig-Holstein. Und da gab es wirklich einfach alles. Rinder, Katzen, Hunde, Hühner, Gänse, alles. Und so habe ich es mir vorgestellt.
Ja.
Und wie bist du dann da so langsam mit warm geworden?
Erstmal fing es ja so an, ich habe meinen Sohn halt bekommen und mein Mann hat dann sich ein bisschen verwirklicht und hat gesagt, hey, ich möchte eine Hofmolkerei eröffnen. Hat einen kleinen Raum abbekommen von seinem Vater und durfte dort im Prinzip machen, was er möchte. Hat also alles dann nach Hygiene, Schutzbestimmungen, hat man nicht gesehen, alles dann schickilacki gemacht und dann, ja, und dann angefangen zu pasteurisieren. Und ich war dann diejenige mit Baby, die dann im Prinzip E-Mail-Verkehr gemacht hat, Rechnung geschrieben hat und das auch ein bisschen angetrieben hat. Also auch Werbung, ja. Instagram und sowas. Damit hat mein Mann bis heute nichts zu tun. Der hat nicht mal WhatsApp, nur mal so, by the way. Genau, und damit haben wir erstmal angefangen. Also ich bin da so, ich musste gleich mitmachen.
Gleich mit anpacken.
Baby. Ja, ich musste die Milch schleppen, Milch ausliefern auch. Mein Mann hat ja trotzdem noch diesen Job bei seinem Vater gehabt. Und hat nebenbei die Hofmolkerei mit mir großgezogen.
Nimm mich nochmal mit, weil ich krieg's nicht so richtig auf die Reihe.
Ich auch nicht.
Also wie kommt man als jemand, der auf dem Kiez, also mitten in der Großstadt groß wird, für alle, die Hamburg nicht kennen, auf dem Kiez, das ist wirklich mehr Großstadt geht nicht. Das ist das Zentrum, Vergnügungsmeile, da tobt das Leben, da pulsiert das Leben, da gibt's Matcha Latte, da gibt's Astra auf der Hand. Und wenn man damit groß geworden ist, dann gewöhnt man sich daran und dann stelle ich es mir schwer davor, das alles hinter sich zu lassen. Wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Hast du das visualisiert? Hast du dir das vorgestellt? Hast du für und wieder abgewogen oder hast du nur runtergeguckt, hast deinen Bauch gesehen und gesagt, wir wollen das Kind zusammen großziehen, ich fahre da jetzt hin?
Ja, genau, das Letztere.
So war's?
Ja, natürlich. Also wäre kein Kind da gewesen oder irgendwie hätte es sich angekündigt, wäre ich da nicht hingezogen. Punkt. Das kann ich auch gar nicht irgendwie netter beschreiben, das ist einfach so.
Ja, dann hast du also da auf dem Bauernhof gestanden und musstest mit anpacken. Habt ihr euch darüber auseinandergesetzt, über das, was dir so durch den Kopf ging und was du so erlebt hast, vielleicht auch in so einer kleineren Enttäuschung?
Konntest du quasi dich da auch so ein bisschen selbst verwirklichen,
ja,
oder? So ein bisschen deinen eigenen Bereich auch finden, trotz der vielen Arbeit.
Also ich fange mal von vorne an, es ist erstmal ein Mann und er ist Landwirt. Da geht es schon mal los mit der Kommunikation, die ist so ein bisschen meistens einseitig. Ich weiß manchmal auch nicht, ob es so ein Männerding ist oder einfach Mann ist Landwirt, Problem. Es ist ja gar nicht böse gemeint.
Ja, ja.
Aber ich sag mal so, meine Gefühle, Gedanken, klar habe ich die am Anfang mitgeteilt, aber ich habe auch schnell gemerkt, dass das so irgendwie...
Da ist auf dem Land
verweht.
Nicht viel Platz für.
Ja, irgendwie und ja, so. Und klar kann man irgendwann der Wunsch, ich habe gesagt, so pass auf, wir haben uns jetzt hier großgezogen und es kam auch das zweite Kind irgendwann, also wir können nochmal weiter aufrollen. Mhm. Das zweite Kind kam 2019 und zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich weiterhin die Milch mit meinem Mann gemacht in der Direktvermarktung. Und dann hat mein Mann ja auf einmal kein Gehalt mehr von seinem Vater bekommen. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt nur Elterngeld bekommen habe, was jetzt auch nicht die Welt war. Wir hatten trotzdem Miete, mussten das alles bezahlen. Wisst ja selber, was man so alles braucht. Mhm. Und gerade auch mit zwei Kindern.
Mhm.
Ja, und dann kam dann irgendwann heraus, nachdem das zweite und dritte Gehalt nicht kam, wie es um den Hof eigentlich steht. Und dann hieß es damals entweder die Bank oder wir.
Vielleicht denkt man auch lange Zeit, ich kriege das noch wieder und das Ruder wieder rumgerissen. Es ist jetzt gerade eine schlechte Phase, aber danach wird es besser. Danach kriegen wir eine gute Ernte. Danach werden die Preise wieder steigen und so weiter.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich glaube, es ist auch eher so ein verwurzeltes Familiending, wenn man einfach weiß, oh, meine Vorfahren haben hier etwas aufgebaut, was jetzt schon Generationen über uns ernährt hat, dass man nicht derjenige ist, der das jetzt aufgeben möchte. Aber wenn man einfach... Mann, Frau, kein Betriebsleiter ist irgendwie von Natur aus. Vielleicht fehlt auch einfach die Weitsicht oder generell sich mal weiter zu entwickeln auch oder sich mal an zu vernetzen. Ne? Wenn man nur immer in diesem einen kleinen Tunnel bleibt, dann glaube ich, wird das jeder gegen die Wand fahren irgendwann. Also man muss, glaube ich, wenn man einen Betrieb hat und ich glaube, es ist auch egal, was für ein Betrieb, immer offen sein, mit Leuten sich vernetzen, besprechen, was ist neu, wo kann ich investieren, wo geht das alles hin? Gerade auch die Verbraucher, ist ja schon damals immer lauter geworden, ne? Dass die
Wünsche.
Bösen Landwirte und keiner weiß Bescheid richtig und man kriegt einfach einen Stempel aufgedrückt, ohne dass da eigentlich wirklich richtig kommuniziert wurde. Und das versuchen wir ja gerade alle so ein bisschen wieder die Schere, ein bisschen wieder enger zu machen, dass man eher... Wir arbeiten ja letztendlich ja für die Bevölkerung und nicht gegen die Natur und nicht gegen die Bevölkerung.
Ja, ne? Darf ich da kurz reinspringen?
Natürlich, entschuldige,
fragen
ich sage
denn deine Freundinnen aus der Stadt dich jetzt manchmal irgendwelche landwirtschaftlichen Fragen, die du aufdecken kannst? Oder sind sie manchmal so ein bisschen kritisch vielleicht auch oder neugierig interessiert, was auch immer?
Am Anfang war das tatsächlich so. Jetzt ist es eher meine Cousine, die Veganerin ist und die macht das auch. Oh Gott, entschuldige mein Lien, aber ich weiß jetzt nicht gerade, was du beruflich machst, aber sie hat studiert und ich weiß, sie macht irgendwas mit Ernährung und so und halt auch mit ganz viel vegan halt und hat meinen Mann sehr, sehr viel gefragt. Also jedes Jahr zur Weihnachtsfeier gibt es immer erstmal eine Stunde, sehe ich die beiden nicht und wenn nicht sogar zwei Stunden und die quatschen wirklich die ganze Zeit und ich finde das gut und das ist wichtig.
Mhm.
Miteinander reden.
Ja, ganz wichtig. Ja. Und aber auch mal die Sichtweisen zu, warum geht das denn bei euch nicht so? Warum wird das denn nicht so gemacht? Ne? Und wenn man wirklich mal jemanden aus der Praxis, glaube ich, mal hört und ganz entspannt, ohne Vorurteile, dann glaube ich, versteht man das. Ne? Also ich verstehe ja auch, wenn ich die Kindergartenseite mir mal anhöre, anstatt immer nur die Elternseite zu sehen, also ist jetzt natürlich sehr weit runtergebrochen, vielleicht wisst ihr, was ich meine gerade, wenn man sich in den anderen mal hineinversetzt und dass man so ein bisschen wirklich erklärt bekommt, glaube dann wird einiges leichter werden.
Total. Ja, das ist auch das, was ich in diesem Podcast immer feststelle, so, dass ich wahnsinnig viel lerne, wenn man offen bleibt und fragt Und was ich den Menschen immer vorwerfe, ist, dass sie nicht wissen, das finde ich gar nicht so schlimm, aber dass sie sich trotzdem eine Meinung bilden, das finde ich dann doof.
Ja, weil wir einmal ganz kurz überhaupt erstmal was von dem Betrieb hören. Ich glaube, viele können sich noch gar nicht darunter vorstellen, was das jetzt genau für ein landwirtschaftlicher Betrieb ist. Vielleicht kannst du uns den mal so ein bisschen darstellen.
Ja.
Was sehe ich, wenn ich darüber laufe?
Ja.
Ja, also erstmal muss ich vielleicht mal ganz kurz greifen, dass wir das, was wir am Anfang gemacht haben, 2020, als wir den Hof übernommen haben, ausgerechnet April, wer weiß noch, was damals war, 2020 April.
Mhm.
Genau, Corona. Und danach kam ja gleich Krieg, Inflation und so, da mussten wir halt echt einen Schlussstrich ziehen, weil wir haben im Prinzip pro Liter Milch nur drauf bezahlt. Immer so ein paar Cent kann man überbrücken, aber nicht Euros.
Mhm. Also Milchviehhaltung, ne? Ich glaube, ihr habt 50...
Genau. Wir haben jetzt so um die 50 Rinder. Damals hatten wir ja wirklich so um die, ich sag mal, 60 Milchkühe und Nachzug auch nochmal so ein bisschen 60, 70 gehabt. Und ja, jetzt ist das eher sehr runtergebrochen. Wir haben ja wirklich mit allem leider aufgehört. Mein Mann hat noch so ein bisschen die letzten Jahre geguckt, was kann er machen, wohin geht der Weg. Wir hatten ja auch leider auch einmal die Hoffnung in die Heumilch damals. Wir hatten ja die erste nordische Heumilch in der Direktvermarktung. Und halt wollten uns auch einen Kran dafür kaufen, also auch eine Heutrocknungsanlage mit Kran. Und das ist alles leider, ja, steht immer noch da, sag ich mal so.
Okay.
Dann habt ihr auch auf Bio umgestellt, ne? Weil ihr dann kurzfristig dachtet, okay.
Ja, mein Mann hat alles auf einmal gemacht. Also ich weiß nicht im Nachhinein, ob das so schlau war. Er hat auf Bio umgestellt, was ja auch wirklich lange dauert, ne? Man muss unterscheiden zwischen, wann sind die Tiere umgestellt, wann ist mein Land umgestellt. Und dann auch noch gleichzeitig die Heumilch. Und die Heumilch musst du auch zertifizieren lassen.
Mhm.
Genau, hat alles auf einmal gemacht. Und ja, ging leider nicht gut in dieser Zeit, sodass wir jetzt wirklich sehr, sehr stark runtergebrochen haben. Wir sind noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, auch immer noch Bio der Hof, aber haben jetzt eine GbR gegründet im Ackerbau und da sind wir konventionell. Hat aber auch natürlich seine Gründe.
Man könnte in eure Geschichte einsteigen und man könnte eine 20-teilige Serie drehen, weil ich sag mal so ein paar Schlagworte, Brand, Corona, es ist Wahnsinn, was euch alles passiert ist. So. Es gibt jetzt eine großartige Nordreportage-Serie, Wir wagen Bauernhof in der ARD-Mediathek. Da wird euch die ganze Geschichte erzählt. Das können wir in diesem Podcast gar nicht schaffen.
Aber sehr kurz.
Guck mal, es ist wahnsinnig spannend. Was mich mal interessieren würde, lass uns mal ganz kurz zurücknehmen. Also du bist damals auf den Hof gekommen, schwanger. Und da der Hof gehörte noch den Eltern von deinem Mann.
Dem Vater.
Und dein Mann war beim Vater angestellt, hatte aber auch schon eigene Sachen am Laufen auf dem Hof, wenn ich das richtig verstehe.
Noch nicht. Erst als ich dazu kam, haben wir seinen Traum verwirklicht von der Hofmolkerei.
Hofmolkerei, damit ging's los. Dann steckte dein Schwiegervater offenbar irgendwie in Schwierigkeiten. Und dann habt ihr irgendwann 2020 den Hof übernommen. Soweit klar.
April 2020.
Mhm. Okay, jetzt sind wir danach. Habt ihr vieles ausprobiert, vieles hat nicht funktioniert. Jetzt ist es 2025. Wie sitzt du hier? Hast du das Gefühl, ihr seid gescheitert?
Ich glaube, du stellst aber hier provokante Fragen.
Naja. Gut.
Nein, ich finde, also erstmal bin ich ein sehr offener Mensch und man kann voll darüber sprechen. Also es ist ja kein Geheimnis. Also erstmal sind zwei Schicksalsschläge, die nicht erwähnt worden sind überall. Die wollte mein Mann einfach nicht preisgeben. Also wir hatten wirklich echt scheiß Jahre, um das mal so deutlich zu sagen. Und ich bin ein Mensch, der mutig ist und ich bin froh, dass mein Mann auch so mutig ist. Und man versucht, macht klug, auch wenn es viel Geld kostet und auch leider auch viel dranhängt. Es ist ja nicht mal eben... Ich probiere jetzt mal was ganz Neues aus, was jetzt nicht so einen Rattenschwanz mit sich zieht. Es zieht ja doch schon, so einen landwirtschaftlichen Betrieb mal so eben umzumodeln. Das hat es in sich. Und das ist auch, eigentlich brauchst du deine Zeit dafür. Aber wenn ständig irgendwas kommt, wir wollten ja auch unser Heu ja auch aufstocken und verkaufen. Mhm. Und dann kommt dieser Brand. Und die ganze Jahres, also vom ersten Schnitt, die Ernte war weg. Und wir hatten die halbe Halle voll. Also das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Lass uns den ganzen Scheiß verkaufen. Oder zumindest verpachten.
Ja.
Aber du hast ja weitergemacht. Was sind so deine Beweggründe, warum du weitermachst? Gibt es auch irgendwas auf dem Land, was du mit der Stadt vergleichen kannst, wo du sagen kannst, das gibt mir richtig was?
Also ehrlich gesagt, meine Kinder machen mich glücklich und ich bin froh, dass meine Mutter auch zu uns gezogen ist. Also nicht bei uns auf dem Hof, aber ein Dorf weiter. Was ich sehr schön fand, dass mein Mann mir die Möglichkeit gegeben hat, mir was zu suchen. Und dadurch kam ich halt auf die Bauernhofpädagogik, welche ich dann ja auch gemacht habe. Und ich werde auch nie vergessen, am letzten Tag, wo du dann deine Zertifizierung bekommst, hast ja alles dann vorbereitet, ein halbes Jahr, ne, also dein Fahrplan. Und dann sagt mir meine Mentorin, ich weiß gar nicht, wie man sowas dann nennt.
Lehrerin, Coachin.
Ja, irgendwie so.
Lehrerin.
Trainerin.
Naja, oh Gott, Christine, entschuldige. Ja, Jenny, mach alles bloß nicht die typische Bauernhofpädagogik. Also das werde ich nie vergessen, weil du bist so, denkst du, du hast endlich eine Schiene gefunden. Und ich habe sie erst nach 2 oder 3 Jahren wiedergesehen. Ist noch gar nicht so lange her. Letztes Jahr war das. Dann waren es doch schon 3 oder 4 Jahre. Mhm. Und ich habe gesagt, du, das hat mich bis heute noch so berührt und macht irgendwas mit mir, aber negativ. Und du hast mich ins Schwimmen gebracht.
Mhm.
Und da hat sie mir gesagt, das meinte sie nur positiv halt. Ne? Und
sie in dir gesehen hat, dass du es irgendwie anders machen kannst?
Ja, ich meine, okay. Ich habe es natürlich jetzt mir damals so gedacht und habe so ein bisschen Hamburg auf den Hof geholt. Sprich, ich mache der Ladies Night im Kuhstall.
Wie kann ich mir das vorstellen? Alle kleinen Sekko und dann wird einem so ein bisschen
was erzählt. Ja, so, also auf dem Futtertisch haben wir erstmal so ein Strohsofa.
Ja.
Es ist kein Heu, es ist Stroh. und dann mache ich mal so eine kleine Verköstigung mit regionalen Produkten. Also früher war es natürlich unser Käse. Mhm. Jetzt muss ich natürlich auf andere Sachen zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, mein Speed-Dating. Im Stroh nenne ich das immer. Ja, so können sich Singles mal kennenlernen, weil ich fand, auf dem Dorf ist also erstmal gar nichts los. Also wirklich nichts. Da kannst du ja nicht mal jemanden irgendwie beim Bäcker treffen, weil wir haben keinen Bäcker. Und deswegen habe ich Speeddaten bei uns auf dem Hof angeboten.
Und ist da schon mal was entstanden?
Ich weiß nicht, ob die geheiratet haben, aber es sind schon Beziehungen entstanden tatsächlich, ja. Auch, natürlich haben sie auch welche kennengelernt, die machen jetzt auch nur Reisen und so, aber es haben sich auch Frauen zum Beispiel kennengelernt, aber jetzt nicht so als Liebespaar, sondern die waren sich so sympathisch, weil ich denen immer noch anbiete, danach noch zu klönen. Und ja.
Mich würde mal interessieren, wie du mit deinem Mann redest über die Städter. Wie hat der über die Städter gedacht? Hat sich da bei ihm auch ein bisschen was verändert? Redet ihr manchmal drüber? Hat er Vorurteile, die du dann manchmal so ausmerzt?
Ja, aber es sind nicht viele. Ich glaube, er weiß, wenn er was Falsches sagen würde, dann
gibt's Ärger.
Dann gibt's Ärger. Also das Typische ist ja, man kennt seine Nachbarn nicht. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter hat sehr lange in einer Wohnung gelebt und ich habe da meine beste Freundin, mit der bin ich übrigens seit 41 Jahren befreundet, kennengelernt.
Wow.
Und wir sind zu Fuß zur Schule gegangen, alle Mann, und haben uns gegenseitig abgeholt. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie es jetzt ist. Es verändert sich ja immer irgendwas, aber ich kannte immer meinen Nachbarn. Und ja, ich habe mir da auch mal ein Ei ausgeborgt oder Mehl. Verstehe ich tatsächlich nicht ganz. Gibt es bestimmt in extremen Hochhäusern oder so. Aber ich kann es überhaupt nicht irgendwie bejahen, dass das so ist. Und natürlich auch dieses bisschen oberflächlich halt. Aber ich habe ihn auch erklärt, gerade was Landwirtschaft betrifft, dass wir für vieles auch nichts können einfach. Er hat in seiner Schule ganz andere Sachen gelehrt bekommen als ich. Und die waren auch in der Schule mal auf Betrieben oder so. Ich war noch nie auf dem Betrieb. Also das ändert sich jetzt so ein bisschen. Also ich habe ja auch ein paar Schulen bei mir. Muss ich mal gucken, wie ich das immer handhabe jetzt.
Ich war auch schon auf ein paar Schulen, die mich eingeladen haben, wo ich was über Landwirtschaft erzählen durfte. Also ich glaube, es wird immer mehr auch das Interesse.
Zu mir kommen sie. weil ich kann nichts wirklich hinbringen. Früher, wir hatten ja, um mal zurückzukommen zu unserer Hofmarkerei, wir hatten ja unseren Fuß ja drin damals durch die Direktvermarktung, das EU-Schulmilchprogramm. Also wir haben über Kindergärten und Schulen unsere Milch ja kostenlos, also für sie kostenlos, für uns natürlich, wir haben natürlich das Geld bekommen, schon einen Fuß drin gehabt. Und da wollten natürlich alle wissen, wo kommt die Milch denn her und da wollten natürlich die Kinder kennenlernen alles und so hatte ich dann auf dem Hof gehabt.
Ja.
War ganz schön. Und was auch schön ist, dass ich halt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so von oben herab Sachen erkläre, sondern ich sag immer, auch wenn ich euch jetzt ein paar Sachen erkläre, glaubt mir, ihr wisst es jetzt schon vor mir. Ich habe das alles erst mit 33 gelernt, sage ich dann immer. Also auch, wann ist eine Kuh zum Beispiel, ne? Das sind so kleine Sachen. Oder wie nennt man wirklich das Baby von der Kuh? Das sind so die ersten, wenn ich schon die Eltern höre, ne?
Hatten wir auch schon als Landwirt alles fertig.
Und wenn ich schon die Eltern höre, die bei mir die wollen eigentlich nur ihr Kind abgeben, wird das schon, guck mal, hier eine Babykuh, dann gibt es erstmal einen Rüffel von mir tatsächlich an die Eltern.
Maya schimpft auch mit mir, weil ich auch immer von der Kuhmutter rede und von der...
Nee, ich schimpfe, weil du vermenschlichst.
Ja.
Darfst aber alles machen, Kuhler.
Darf ich, ne?
Ja.
Ja,
gibt es denn irgendeine Fähigkeit, auf die du jetzt besonders stolz bist, weil du irgendwie die nochmal besser gelernt hast an dir? Wie, weiß ich nicht. Ich denke jetzt gerade an Durchhalten, an Starksein, an positiv bleiben.
Das ist eine sehr tiefe Frage.
Wie du hier sitzt, du strahlst so. Und
echt?
Das muss man den Leuten trotzdem wirklich mal sagen. Ja. Also, weil du hast wirklich eine aufregende Zeit. Das sage ich jetzt mal so diplomatisch wie möglich hinter dir. Und trotzdem erleben wir dich als total positiven, aufgeweckten Menschen, der strahlt, der so offene Augen hat und irgendwie immer
ehrlich ist.
Ehrlich und genau. Und trotzdem nicht frustriert wirkt. Und das könntest du ja sein, nach allem, was du erlebt hast. So. Und das muss man den Leuten mal sagen, weil sie können dich nicht sehen. Die können dich natürlich sehen in der ARD-Mediathek. Guckt es euch dann irgendwann selber an, überzeugt euch. Aber das beeindruckt mich tief. Das finde ich echt toll. Aber zurück zu Mayas Frage, Entschuldigung.
Ja, ich hatte ja gefragt, aber mich beeindruckt es auch, ob du eine neue Fähigkeit jetzt gelernt hast durch die taffe Zeit auf dem Hof, auf die du besonders stolz bist.
Das weiß ich gar nicht. Also ich muss dazu aber auch sagen, ich war schon immer der Mensch, der nicht sagen kann, was ich wirklich gut kann. Ich kann eher dir sagen, was ich nicht gut kann. Also ich wüsste jetzt nicht, was mein Talent ist oder so. Also ich weiß, ich darf immer anhören, du redest viel oder ich bin immer sehr kommunikativ. Aber das war schon immer das Problem, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen. Also ich kann dir meine Schwächen aufzählen, aber nicht meine Stärken. Also ich kann dir nicht sagen...
Du bist eingestellt, so ehrlich. Gibt doch immer die Bewerbungsfrage, Schwächen und Stärken. Das war gerade das Sympathischste, was ich je gehört habe. Mein Gott.
Ja, also ich glaube, ich habe bestimmt Stärken. Aber mir sind die halt nicht wirklich bewusst. Und ich baue sie auch nicht bewusst aus oder so. Also
Ich habe jetzt irgendwie so daran gedacht, vielleicht Durchhaltevermögen oder irgendwie, egal was passiert, früh aufstehen. Keine Ahnung, mit so vielen Familienmitgliedern irgendwie klarzukommen. Das ist ja irgendwie was du vorher eher weniger hattest.
Ja, also das Einzige, was sich vielleicht verändert hat, aber ich weiß nicht, ob es zum Positiven ist, ich bin weniger egoistisch. Mhm. Aber sie, glaube ich, an den Kindern. Ich glaube, das fällt einfach so ab mit dem, Entschuldigung, wenn ich das so sage, an Muttersein. Es hat sich so viel verändert einfach dadurch, weil als Erstes stehen einfach meine Kinder. Aber ja.
Und darf ich dazu eine Frage stellen?
Sorry, Sven Ole, ich wollte nur sagen, Sven Ole, also erst komm, Erik, Sven Ole, du kommst auch
das
irgendwann.
Das weiß er alles. Alles gut.
Deine Kinder, wie bewegen die sich denn auf dem Hof? Hast du das Gefühl, das tut denen gut?
Also mein Mann ist ja der Meinung, dass es nichts Besseres gibt.
Oh.
Ich glaube, ja, es wäre aber schöner, wenn wir Nachbarn hätten oder halt im Dorfkern wären, weil wir sind doch sehr in einer Bubble da hinten und meine Kinder sind auch noch klein, 7 und 5. Also ich kann sie nicht mal eben mit dem Fahrrad irgendwo fahren und kommen irgendwann abends um, keine Ahnung, 18 Uhr zum Abendbrot wieder. Das kommt wahrscheinlich später. Jetzt ist halt, er wird nicht mal eben abgeholt.
Das ist halt echt ein Unterschied von Dorf zu Dorf. Ne? Ich komme ja auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, vom Bauernhof. Und ich komme aus einem 300-Seelchen-Örtchen. Und trotzdem hatte ich da viele Kinder, die irgendwie bei uns auf dem Hof mit mir waren. Deswegen, man kann auch so Dorfleben, glaube ich, nicht miteinander vergleichen.
Ich habe immer auch das Gefühl, ich weiß nicht warum, ich denke immer, es liegt an mir. Ich weiß nicht warum, ich denke mal so als Städterin, es liegt an mir, dass wir keine großen Berührungspunkte irgendwie haben. Ich habe versucht, mich da zu integrieren, ich habe da viele ehrenamtliche Sachen gemacht und so, weiß ich nicht. Also
Ich kann auch direkt dazu sagen, du hast ja auch Hoffeste gemacht und ihr habt ja eure Tore geöffnet, ja, aber das zumindest habt ihr gemacht, also ihr habt ja eingeladen.
Ja.
Aber was mich mal interessieren würde, ich mache mal ein kleines Spiel mit dir, Jenny. Stadt und Land. Sag mir mal 3 Punkte, die für ein Leben in der Stadt sprechen und 3 Punkte, die für ein Leben auf dem Land sprechen.
Stadt reichen 3 eigentlich nicht aus für mich. Tatsächlich die Vielfalt.
Ja.
Dann definitiv Selbstverwirklichung. Und wenn wir auf Hamburg zurückkommen, Hamburg ist einfach die schönste Stadt. Ne? Also für mich ist einfach alles da.
So, jetzt 3 Punkte, die jetzt für ein Leben auf dem Land sprechen, aus deiner Sicht.
Also, hört sich vielleicht doof an, aber ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich kam vorher gar nicht auf die Idee, irgendwo ehrenamtlich tätig zu werden.
Ah, okay. Gesellschaftliches Engagement.
Ja, füreinander was machen einfach. Dann Natur natürlich, muss man ganz eindeutig sagen. Also, wir haben auch, das ist der Vorteil, wenn man so außerhalb wohnt. Man hat so einen richtig krassen Blick einfach.
Ja.
Also, wenn du morgens einfach im Nebel schon die Rehe stehen oder Dammwild, den Unterschied weiß ich immer noch nicht übrigens. Sorry.
Irgendwas, was man essen kann. Rehe
und einfach wild. Und so.
Ja,
wild.
Ja.
Oh, das wird gut raus.
Aber damit meine ich auch alles. Ne? Nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen. Das ist schon ganz geil. Punkt 3. Also ich bin super entschleunigt einfach. Also wenn ich dort bin. Natürlich nicht vom Alltag, aber so dieses, man kommt auch mal zur Ruhe, man kann atmen, alles mal auf sich wirken lassen.
Ah.
Ja, entschleunigt. Ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, oder?
Bei mir wären es übrigens ganz andere Punkte. Meine Hobbys funktionieren auf dem Dorf viel besser. Ich reite sehr gerne. Ich fahre sehr gerne Inliner. Da mag ich einfach diese Weite und diese guten Feldwege. In der Stadt bist du andauernd über irgendeinen Bordstein oder eine Einfahrt oder die Bodenbeschaffenheit ändern sich. Deswegen Inlinern geht auf dem Dorf viel besser. Dann, was du hattest mit Ehrenamt, ist für mich so ein bisschen dieses offene Hoftore. Also ich bin in meiner Kindheit mit so vielen Menschen aufgewachsen, die irgendwie für kurze Zeit heimatlos waren. Also weil es irgendwie Trennung in der Familie gab, haben wir Menschen mit aufgenommen. Von meiner Mutter, die Schwester, ihre Kinder haben bei uns Abi gemacht teilweise. Also ich mag einfach dieses viel Platz haben, gastfreundlich sein. Ja, da so die Hoftore zu öffnen, das finde ich was ich jetzt zumindest mit Hofleben verbinde.
Und sag mal so dieses Gefühl für deine Kinder. Also ich habe ja auch ein Kind und der ist in der Großstadt groß geworden und der liebt es auch. Aber ich als Vater habe da manchmal gedacht, ich würde ihn gerne rausschicken. Wir sagen, Michel, geh halt über die Straße und geh zum Spielplatz. Das kannst du in Hamburg eigentlich nicht guten Gewissens machen. So vierspurige Straße davor als Fünfjähriger, so, das ist doch auf dem Land einfacher, oder?
Kinder können einfach raus.
Ja, bei uns auch. Und Kreide gespielt, ja. Tretreckern und mit allen Nachbarn geteilt.
Barfuß durch Hühnerscheiße bei meiner Oma, das erinnere ich auch noch.
Ja, ach, und ganz ehrlich, wenn die da irgendwelche Sachen entdecken, das ist schon ganz cool.
Mhm. Ihr habt ja den Betrieb jetzt zumindest von der Seite deines Mannes in der 6. Generation übernommen. Oder vierte
nur.
Okay, aber auf jeden Fall hängt da eine lange Tradition hinter. Ist dir das jetzt auch wichtig bei deinen Kindern, frage ich mich?
Ich habe das Fieber, dass die Kinder, wenn sie etwas übernehmen, egal was es ist, ob es der Hof ist oder die Ländereien, nichts verschuldet übernehmen. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Und ich habe meinem Mann immer gesagt, Schatz, nichts verkaufen, nur noch kaufen. Nein, es hört sich doof an, aber wenn man erstmal was hat, dann darf es immer ruhig mal mehr sein. Ja, ich möchte tatsächlich, weil ich habe nie was reingebracht. Also ich hatte nie irgendwas, was wirklich mir gehört. Ich habe ja zur Miete gewohnt. Ich hatte kein Auto, weil in Hamburg braucht man eigentlich kein Auto. Mm. Also ich zumindest nicht, kann nur von mir sprechen. Und das ist so das, was ich den Kindern geben kann. Ich stehe zwar nicht mit im Grundbuch, aber ich tue ja alles dafür, dass das überhaupt läuft und dass wir da überhaupt jetzt schon so lange sind und das machen. Ohne mich hätte mein Mann das ja gar nicht machen können, muss man
ja
so sagen.
Ja, klar, Teamwork.
Und deswegen ist mir wichtig, dass die Kinder das später alles bekommen. Ob die den Hof dann weitermachen, vielleicht ist ja auch später was anderes, ne? Die haben noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, die haben noch ein paar Jährchen.
Aber siehst du, das finde ich schön zu merken, dass trotz der harten Arbeit du irgendwie weißt, das ist auch was. Das ist irgendwie schön, eine Wurzel zu haben, diesen Ort zu haben, jemandem was übergeben zu können. Mhm. Also das hast du ja irgendwie.
Ja. Und irgendwann dieser Walnussbaum, den ich gepflanzt habe, mir hat keiner gesagt, dass er ewig braucht, bis er Walnüsse trägt und bis er groß ist. Also die werden noch was von meinem Walnussbaum haben. Schön. Allein schon deswegen muss
man sagen, ja, genau. Ich muss auch immer sagen, das hat mein Papa gepflanzt.
Ja, lass uns doch mal ganz zum Schluss noch mal kurz einen Ausblick wagen. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwie so im Moment seid ihr ja, du arbeitest jetzt wieder.
Ja, also seit 1.1. habe ich jetzt so einen Behördenjob angenommen.
Mhm. Sicherheit.
Ja, Sicherheit, aber auch der Hintergrund, dass mein Mann halt mein Gehalt nicht erst erwirtschaften muss.
Okay.
Also es war aber auch eher der Gedanke, ich erleichtere ihn.
Entlastung.
Damit das nicht erst zu erwirtschaften, aber eine Hoffnung auch, dass er dadurch vielleicht wieder ein bisschen mehr zu Hause ist, weil ich habe immer gedacht, durch die Landwirtschaft ist er schon oft nicht so oft zu Hause. Jetzt fährt er ja noch sehr viel LKW. Jetzt ist er noch weniger zu Hause und das finde ich nicht gut. Also ja.
Ihr habt jetzt beide quasi noch zusätzliche Jobs, ne, um alles so zu wuppen.
Genau, weil der Hof trägt sich so an sich ja gar nicht. Der Hof hat nur noch Grünland. Und die 50 Rinder, die im Prinzip dieses Grünland bewirten, diese paar Flächen da, die wir haben, der Rest ist ja für Heu. Und da und Ackerbau GbR, die haben aber erst dieses Jahr gegründet. Und da kommen ja jetzt erst immer, wenn es soweit ist, die Gelder rein.
Ihr wurdet ja 3,5 Jahre vom NDR begleitet. Was war denn für dich so der wichtigste Moment dieser Reise?
Ehrlichkeit und dass man transparent ist einfach. Also das, ich bin der Meinung, das kommt irgendwann mal raus, wenn man irgendwas verfälscht, lügt. Und das war mir am wichtigsten und ich finde, es haben sie auch gut rübergebracht. Und ich habe aber auch immer gleich gesagt, was mir wichtig ist. Und dann haben sie mal gut umgesetzt. Und da bin ich echt ganz dankbar drum.
Ach, das ist wirklich toll. Also ich weiß nicht, ob es vorhin um die Frage ging, was zeichnet dich aus, was hast du eingebracht oder so. Ich habe das jetzt ein bisschen gelernt, so nach einer halben Stunde. So diese Ehrlichkeit und diese Authentizität, die ist wirklich unvergleichlich. Und das ist etwas, was dich total auszeichnet. Also, und das ist ja eine unfassbare Qualität. Das hat ja auch nicht jeder.
Sehr schön. Was eine volle Folge. Ich hätte noch 1000 Fragen.
Ja, vielleicht gestattest du mir noch eine kleine Abschlussfrage. Weil
an mich jetzt? Nee, oder an Jenny?
An Jenny. Weil wir zwischendurch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, du bist nicht ganz so glücklich. Werdet ihr auf dem Hof bleiben?
Oh mein Gott, ja, ich brauche jetzt hier eine Glaskugel. Also, wir werden auf dem Hof erstmal bleiben. Dafür haben wir einfach schon viel zu viel erlebt, um das mal eben aufzugeben. Aber ich glaube, auch ein Landwirt wird dann irgendwann mal die weiße Fahne schwenken, wenn es gesundheitliche Probleme irgendwann gibt. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja.
Wir werden dich auf jeden Fall begleiten. Wir werden euch begleiten in der ARD Mediathek. Wir wagen Bauernhof, die Nordreportage-Serie. Guckt sie euch an. Ich kann es euch nur empfehlen, weil das, was diese Familie auf die Beine gestellt hat
und erlebt hat. Dass man das überhaupt in 4 Folgen reinquetschen kann. Also ja. Wahnsinn.
Das kann sich kein Drehbuchautor ausdenken.
Nee.
Also,
nee.
Jenny, vielen Dank, dass du uns so offen und so authentisch und so ehrlich Einblick gegeben hast in deinen Weg aus der Stadt, in die Familie, aufs Land und was du alles gemacht hast. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du so offen darüber geredet hast. Echt toll.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
Liebe Hektis, wenn ihr das jetzt so gehört habt, was bewegt euch da so? Also könntet ihr euch sowas auch vorstellen? Habt ihr sowas Ähnliches mal erlebt? Schreibt uns gerne mal.
Oder vielleicht habt ihr das ähnlich gemacht wie Jenny und könnt mal von euren Erfahrungen erzählen, wie schwer oder wie einfach war es denn für euch, für die Liebe aufs Land zu ziehen.
63hektar@ndr.de.
Hektier Post.
Ich habe eine Hörermail bekommen, oder wir beide, Kuhlage, von Frauke. Und Frauke hat uns eine Mail geschrieben und in der steht: Mir ist aufgefallen, dass es hier bei uns in Niedersachsen in diesem Jahr besonders viele Erbsenfelder gibt. Ganz richtig, Frauke, das ist eine gute Beobachtung, das ist eine ganz, ganz interessante Kultur für unsere Fruchtfolge, weil Erbsen ja bekanntlich Leguminosen sind und Leguminosen den Stickstoff binden und das für unseren Boden sehr, sehr wichtig ist und vor allem auch für die folgenden Kulturen. Und zum anderen, das hattest du ja auch schon mit als Vermutung mit reingegeben, ist es auch ein sehr, sehr interessantes Eiweiß für Futtermittel, aber auch natürlich für uns Menschen als pflanzenbasierte Lebensmittel, als Alternative. Und deswegen gab es da gerade in diesem Jahr besondere Vertragsanbauten in Niedersachsen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Beobachtung.
Ach was.
Dann darf ich abschließen mit unserer Abschlussrubrik. Und auch da habe ich wieder probiert, etwas zu nehmen, was vielleicht zur Folge passt. Ich habe mir überlegt, ihr habt ja, also unser Gast Jenny, die haben ja ziemlich viel probiert, um irgendwie immer am Ball zu bleiben und doch irgendwie wirtschaftlich zu sein und aus den Schulden rauszukommen. Und ich habe hier noch eine Idee, die ich mitbringe. Und zwar Milch aus Kartoffeln. Cooler, hast du schon mal gehört, dass es sowas gibt?
Nee. Das ist auch Quatsch, glaube ich, ganz ehrlich, bei allem Respekt, Maya. Das ist Humbug. Ich weiß von Caterings bei so Konzerten. Caterings, für alle, die es nicht wissen, hinter der Bühne gibt es meist ein kleines Zelt, da gibt es so Essen und Trinken. Und da gibt es den berühmten Hinweis, wenn da so Früchte sind und Mixer, dann steht da immer so, Bananen können keine Milch. Weil manche Leute schmeißen die Banane in den Juicer und erwarten, dass da Milch rauskommt, geht nicht. Und ich glaube, bei Kartoffeln ist es ähnlich. Da kommt keine Milch raus.
Das ist sehr fair. Ich werde gleich noch mal ein bisschen mehr was zu den Inhaltsstoffen sagen. Aber grundsätzlich doch, die Überschrift ist, eine Pflanzenmilch aus Kartoffeln. Sie soll für Allergiker geeignet sein, die auf Soja oder Nüsse reagieren und soll gut schäumbar sein. Das für die ganzen Barista-Mäuse, die dich wahrscheinlich interessant ist. Aber ich habe mich mal ein bisschen weiter reingelesen und muss ganz ehrlich sagen, die Milchalternative besteht aus Wasser, Kartoffeln, Rapsöl, Zucker, Erbsenproteine und einem Säureregulator. Und man kann dazu sagen, ich wollte nämlich natürlich ganz genau wissen, wie viel Kartoffel da jetzt drin ist. Und die besteht nur aus 4% Kartoffeln, was ein bisschen sehr mau ist. Und andere pflanzliche Alternativen, wie jetzt zum Beispiel Hafer- oder Sojadrinks, also das, was man größtenteils kennt, da sind bis zu 11% von diesem Rohstoff da drin. Ne? Also es macht dann schon einen Unterschied. Aber ich wollte einmal darauf aufmerksam machen, dass das eine mögliche Nische werden könnte.
Kartoffelmilch. Ja, wir sind sehr neugierig. Also wenn es die irgendwann mal auf den Markt schafft, werden wir sie probieren, hier bei 63 Hektar. War es das von uns?
Bis jetzt gibt es sie noch nicht in Deutschland. Ne? Also es ist keine deutsche Idee.
Nein, aber wenn dann kommt sie bestimmt in Deutschland als
erstes. Würde sie zu uns passen,
ja.
Zu uns deutschen Kartoffeln.
Ja, hast du recht. In unseren Filterkaffee tun wir dann unsere Kartoffelmilch rein.
Natürlich. Oh, lecker, Mensch.
Und natürlich hört ihr 63 Hektar hier in der ARD Audiothek, ist ja klar. Und da gibt es ganz viele spannende Podcasts, unter anderem den hier, der heißt Carpe What. Geiler Name. Es ist so ein Sinn-Podcast vom WDR. Und da gibt es eine ganz besondere Folge, die heißt Wie beginne ich neu? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ist ja passend zu unserem Thema heute, ne? Es geht um alle Situationen, in denen was neu beginnt. Umzug zum Beispiel, neuer Job oder auch eine neue Beziehung. Und es geht auch so um die Frage, wann lohnt sich ein Neuanfang? Wann sollte man aus seiner Komfortzone rauskommen und sich mal was trauen, was neu zu beginnen? In diesem Podcast wird erklärt, wann der richtige Moment für einen Neuanfang ist, woran ich einen Neuanfang überhaupt erkenne und wie ich ihn dann durchziehe. Wirklich ganz spannend. Lebenshilfe pur, Carpe What. Wie 63 Hektar gibt es auch diesen Podcast in der ARD Audiothek. Und den Link hängen wir euch in die Shownotes, dann müsst ihr nicht lange suchen.
Es war mir wieder eine Freude. Es war ein sehr emotionales Thema, für mich zumindest. Ich fand es wirklich höchst interessant, in das Leben mit einzusteigen und davon so viel zu hören.
Und wie gesagt, wir machen das normalerweise nicht. Da machen wir am Schluss einmal kurz Werbung, aber heute schon das dritte Mal, weil es auch wirklich toll ist. Guckt euch Jenny und Sven Ohle an. Wir wagen Bauernhof, die Nordreportagenserie ab sofort in der ARD Mediathek. Vielen Dank, Maja. Vielen Dank, Jenny.
Vielen Dank dir, Kollege.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.